Der österreichische Schulfunk bringt zur Ergänzung des Gegenwartskundeunterrichtes für Schüler ab der 8. Schulstufe die Gedenksendung Die Regierungszeit John Fitzgerald Kennedys. Das Manuskript verfasste Dr. Hermann Lein.
Seit dem Jahre 1953 lenkte der Kandidat der Republikaner Eisenhower als Präsident die Geschicke der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 1960 setzte sich die Demokratische Partei mit ihrem Spitzenkandidaten John Fitzgerald Kennedy durch. Am 20. Jänner 1961 wurde dieser als der 35. Präsident in sein Amt eingeführt. Er war der erste Katholik an dieser führenden Stelle. In seiner Antrittsrede gab er das Programm seiner Regierung bekannt.
We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath.
Wir feiern heute nicht den Sieg einer Partei, sondern wir begehen eine Feierstunde der Freiheit, die sowohl ein Ende als auch einen Anfang symbolisiert, die sowohl eine Erneuerung als auch eine Veränderung bedeutet. Denn ich habe vor euch und dem allmächtigen Gott den gleichen feierlichen Eid geschworen, den unsere Vorväter vor fast ein Dreiviertel Jahrhunderten vorgeschrieben haben. Die heutige Welt sieht sehr viel anders aus. Denn der Mensch hält heute in seinen sterblichen Händen die Macht, alle Formen der menschlichen Armut, aber auch alle Formen des menschlichen Lebens auszulöschen. Und trotzdem geht es auf dem ganzen Erdball immer noch um dieselben revolutionären Überzeugungen, für die unsere Vorfahren gekämpft haben. Um die Überzeugung, dass die Rechte des Menschen nicht dem Wohlwollen des Staates entspringen, sondern aus der Hand Gottes stammen. Wir dürfen am heutigen Tag nicht vergessen, dass wir die Erben dieser ersten Revolution sind. Sie soll in diesem Augenblick und von diesem Orte aus an Freund und Feind gleichermaßen die Kunde ergehen, dass die Fackel an eine neue Generation von Amerikanern übergeben worden ist. Geboren in diesem Jahrhundert, im Kriege gestählt und durch die Schule eines kargen und bitteren Friedens gegangen. Stolz auf ihr altüberliefertes Erbe und nicht gewillt, die allmähliche Abschaffung jener Menschenrechte mit anzusehen oder zu dulden, denen diese Nation allzeit verpflichtet war und auf die wir auch heute daheim und in aller Welt verpflichtet sind. Jede Nation, mag sie uns Gutes oder Böses wünschen, soll wissen, dass wir jeden Preis bezahlen, jede Bürde tragen, jede Entbehrung auf uns nehmen, jeden Freund unterstützen, aber auch jedem Feind die Stirn bieten werden, wenn es gilt, den Fortbestand und Erfolg der Freiheit zu sichern. Dies geloben wir und noch mehr. Jenen alten Verbündeten, deren kulturellen und geistigen Ursprung wir teilen, geloben wir, die Loyalität treuer Freunde entgegenzubringen. Wenn wir einig sind, gibt es kaum etwas, das wir nicht im Zuge mannigfacher gemeinsamer Unternehmungen zu Wege bringen könnten. Gespalten können wir nur wenig tun. Denn wir können es nicht wagen, einer mächtigen Herausforderung in Zwietracht und Zersplitterung zu begegnen. Den neuen Staaten aber, die wir heute im Kreise der Freien begrüßen, geben wir unser Wort, dass nicht eine Form der kolonialen Kontrolle überwunden sein soll, nur um durch eine noch viel härtere Tyrannei ersetzt zu werden. Wir erwarten nicht, dass sie immer unseren Standpunkt unterstützen werden, aber wir hoffen, dass sie immer fest zu ihrer eigenen Freiheit stehen und daran denken werden, dass in der Vergangenheit gar mancher, der sich in törichtem Machtstreben auf den Rücken eines Tigers schwang, den Ritt in seinem Bauche beendete. Den Menschen, die auf dem halben Erdball in Hütten und Dörfern danach trachten, die Fesseln des Massenelends zu zerreißen, geloben wir unser Bestes zu tun, um ihnen bei der Selbsthilfe Beistand zu leisten, gleich viel, wie lange sie diesen brauchen mögen. Nicht etwa, weil die Kommunisten eingreifen könnten, auch nicht, weil wir ihre Stimmen haben wollen, sondern weil es rechtens ist. Wenn die freie Gesellschaft nicht den vielen Armen zu helfen vermag, dann kann sie auch nicht die wenigen Reichen beschirmen. Unseren Schwesternrepubliken südlich unserer Grenzen geben wir ein besonderes Versprechen, nämlich unsere guten Worte in gute Taten zu verwandeln. Im Rahmen eines neuen Bündnisses im Zeichen des Fortschritts und freien Menschen wie freien Regierungen beizustehen, die Ketten der Armut abzuschütteln. Aber diese friedliche Revolution der Hoffnung darf nicht feindseligen Mächten zur Beute fallen. Alle unsere Nachbarn sollen wissen, dass wir gemeinsam mit ihnen jedweder Aggression oder Subversion in allen Teilen Amerikas entgegentreten werden. Und alle anderen Mächte sollen wissen, dass die Völker dieser Hemisphäre Herren im eigenen Hause zu bleiben gedenken. Der Weltorganisation souveräner Staaten, den Vereinten Nationen, unsere letzten und besten Hoffnung in einem Zeitalter, in dem die Kriegsinstrumente, die Friedensinstrumente im Entwicklungstempo bei weitem übertrafen, erneuern wir unser Gelöbnis, sie zu unterstützen, um sie davor zu bewahren, lediglich zu einem Forum für Beschimpfungen zu werden, um sie als Beschützerin neuer und schwacher Staaten zu stärken und um den Bereich auszudehnen, in dem ihr Wort Geltung haben soll. Schließlich möchten wir an alle Nationen, die sich als unsere Feinde betrachten wollen, nicht ein Versprechen, sondern eine dringende Aufforderung richten, dass beide Seiten erneut mit der Suche nach dem Frieden beginnen mögen, bevor die dunklen Mächte der Zerstörung, die von der Wissenschaft entfesselt worden sind, die ganze Menschheit in geplanter oder zufälliger Selbstvernichtung verschlingen. Wir dürfen sie nicht durch Schwäche in Versuchung führen. Denn nur wenn die Stärke unserer Waffen über jeden Zweifel erhaben ist, können wir ganz sicher ausschließen, dass sie jemals angewendet werden. Doch geht es keineswegs an, dass sich zwei große und mächtige Staatengruppen mit ihrem gegenwärtigen Kurs zufrieden geben, sind doch beide Seiten durch die Kosten der modernen Rüstung überlastet, sind doch beide zu Recht über die stetige Ausbreitung des tödlichen Atoms beunruhigt, obwohl beide miteinander wetteifern, das schwankende Gleichgewicht des Schreckens zu ändern, das die Stunde des letzten Krieges der Menschheit aufhält. Deshalb lasst uns von Neuem beginnen und auf beiden Seiten daran denken, dass gute Manieren kein Zeichen der Schwäche sind und dass Aufrichtigkeit immer des Beweises bedarf. Wir wollen niemals aus Furcht verhandeln, aber wir wollen uns auch niemals vor dem Verhandeln fürchten. Lasst uns auf beiden Seiten sondieren, welche Probleme uns vereinen, statt auf den Problemen herumzureiten, die uns trennen. Lasst uns auf beiden Seiten erstmals ernsthafte und präzise Vorschläge für die Inspektion und Kontrolle der Rüstungen formulieren und die absolute Macht zur Vernichtung anderer Nationen der absoluten Kontrolle aller Nationen unterstellen. Lasst uns auf beiden Seiten danach streben, statt des Schreckens die Wunder der Wissenschaft zu erwecken. Lasst uns gemeinsam die Sterne erforschen, die Wüsten erobern, die Krankheiten ausrotten, die Meerestiefen ergründen und Kunst und Handel fördern. Beide Seiten sollten mit vereinten Kräften in allen Winkeln der Erde dem Geheiß Jesajas Folge leisten. Nehmt die schweren Lasten hinweg und lasst die Bedrückten in Freiheit ziehen. Und falls ein Brückenkopf solcher Zusammenarbeit in den Dschungel des Argwohns vorgetrieben werden kann, dann lasst uns auf beiden Seiten die nächste Aufgabe anpacken. Nicht ein neues Gleichgewicht der Kräfte, sondern eine neue Welt des Rechts zu schaffen, in der die Starken gerecht, die Schwachen sicher sind und wo jedermann Frieden hält. All dies wird nicht in den ersten 100 Tagen zu vollbringen sein. Und es wird auch nicht in den ersten 1000 Tagen vollbracht werden. Noch in der Amtszeit dieser Regierung, vielleicht nicht einmal zu unseren Lebzeiten auf diesem Planeten. Dennoch, lasst uns damit beginnen. In euren Händen, meine Mitbürger, wird es liegen, viel mehr noch als in den meinigen, ob unserem Kurs letztlich Erfolg oder Misserfolg beschieden ist. Seit dieser Staat gegründet wurde, sah sich jede Generation aufgerufen, für ihre nationale Loyalität Zeugnis abzulegen. Die Gräber junger Amerikaner, die diesem Rufe folgten, sind über den ganzen Erdball verstreut. Heute bläst die Trompete wieder zum Sammeln. Aber sie ruft nicht zu den Waffen, obgleich wir auch Waffen brauchen. Sie ruft nicht zur Schlacht, obgleich wir auch dazu gerüstet sind. Sondern sie ruft uns auf, Jahr ein, Jahr aus, die Last eines langen Kampfes im Dämmerlicht zu tragen. Fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Drangsal. Eines Kampfes gegen die gemeinsamen Feinde der Menschheit. Tyrannei, Armut, Krankheit und Krieg. Werden wir gegen diese Feinde eine große weltumspannende Allianz von Nord und Süd, Ost und West schmieden können, die der ganzen Menschheit ein gedeihlicheres Leben zu sichern vermag? Wollt ihr euch an diesem historischen Einsatz beteiligen? In der langen Geschichte dieser Welt ist nur wenigen Generationen die Aufgabe zugefallen, in der Stunde höchster Gefahr die Freiheit zu verteidigen. Ich schrecke vor dieser Verantwortung nicht zurück. Ich nehme sie gerne auf mich. Ich glaube nicht, dass ein einziger von uns mit irgendeinem anderen Volk oder einer anderen Generation tauschen möchte. Die Tatkraft, der Glaube und die Hingabe, mit denen wir uns diesem Unternehmen widmen, werden unser Land und alle, die ihm dienen, hell entflammen. Und der Schein dieses Feuers kann wahrhaft die Welt erleuchten. Und so, meine amerikanischen Mitbürger, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Meine Mitmenschen in aller Welt, fragt nicht, was Amerika für euch tun wird, sondern fragt, was wir zusammen für die Freiheit des Menschen tun können. Schließlich, ob ihr Bürger Amerikas oder anderer Länder der Welt seid, verlangt von uns hier das gleiche hohe Maß an Stärke und Opferbereitschaft, das wir von euch verlangen. In dem Bewusstsein, dass ein gutes Gewissen unser einziger sicherer Lohn und dass die Geschichte der oberste Richter unserer Taten ist, lasst uns die Aufgabe in Angriff nehmen, das Land zu führen, das wir lieben, und lasst uns um Gottes Segen und um seine Hilfe bitten, doch dabei beherzigen, dass hier auf Erden Gottes Werk wahrhaft unser eigenes Werk sein muss.
Für Kennedy bedeutete die Freiheit einen Wert, für den ein Volk wie auch der einzelne Mensch alles einsetzen müsse. Er hat daher wie kein anderer die Situation der Westberliner verstanden. Hauptsächlich dieses Problem war es, das ihn am 3. und 4. Juni 1961 in Wien mit Chruschtschow zusammenführte. In einer Fernsehrede berichtete er darüber:
Aber unsere ernstesten Gespräche betrafen das Thema Deutschland und Berlin. Ich habe Herrn Chruschtschow klargemacht, dass die Sicherheit Westeuropas und damit unsere eigene Sicherheit tief mit unserer Anwesenheit in und unseren Zugangsrechten nach West-Berlin verflochten sind. Dass diese Rechte auf gesetztem Recht und nicht auf einer stillschweigenden Duldung beruhen und dass wir entschlossen sind, diese Rechte auf jede Gefahr hin zu wahren und damit unseren Verpflichtungen gegenüber der Bevölkerung West-Berlins nachzukommen und ihr Recht, die eigene Zukunft zu bestimmen, zu gewährleisten.
Der amerikanische Präsident behielt einen klaren Blick, als die kommunistische Regierung Ostdeutschlands begann, mitten durch Berlin eine Mauer zu ziehen, die die letzte Öffnung im eisernen Vorhang schließen sollte. Als Amerikaner hätte er so leicht die Freiheit der Westberliner gering achten können. Er tat es nicht und gab immer wieder von Neuem zu verstehen, dass die amerikanische Politik Westberlin um jeden Preis schützen würde. Ebenso erkannte er, dass die Freiheit in Südamerika durch die dort herrschende wirtschaftliche und soziale Not äußerst gefährdet ist. Der amerikanische Staat hat auf seinen Vorschlag hin Unsummen von Geld ausgegeben, um den südamerikanischen Staaten eine Erhöhung des Lebensstandards ihrer Bevölkerung zu ermöglichen. Damit sollte das Eindringen kommunistischer Ideen und in ihrem Gefolge das Eindringen staatlicher Unfreiheit verhindert werden. In einer Kongressrede Kennedys wird uns die Notwendigkeit solcher Maßnahmen anschaulich vor Augen geführt.
Es ist für jedes Land schwer, sich auf eine subversive Bedrohung seiner Unabhängigkeit von außen oder innen zu konzentrieren, wenn seine Energien im täglichen Kampf mit den Kräften der Armut und Verzweiflung aufgezehrt werden. Es ist wenig sinnvoll für uns, in Reden und Resolutionen die Schrecken des Kommunismus anzugreifen. 50 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verhinderung seines militärischen Vormarsches aufzuwenden und dann über Ausgaben, hauptsächlich für amerikanische Erzeugnisse, zu nörgeln, die weniger als ein Zehntel jener Summe ausmachen und die anderen Nationen helfen sollen, ihre Unabhängigkeit zu festigen und das soziale Chaos zu beseitigen, in dem der Kommunismus seit je gedieh.
Gerade in unmittelbarer Nähe der Vereinigten Staaten war unter dem Vorgänger Kennedys eine Situation entstanden, die das Ansehen der Vereinigten Staaten schwer gefährdete. Auf Kuba verjagte der Partisanenführer Fidel Castro den Diktator Batista. Die Vereinigten Staaten traten dem neuen Staatschef zuerst freundlich gegenüber. Als dieser aber amerikanisches Eigentum ohne Entschädigung beschlagnahmte, entstanden Spannungen zwischen den beiden Staaten, die damit endeten, dass Kuba bei Sowjetrussland Hilfe suchte. Daraus ergab sich eine gefährliche militärische Lage. Die Sowjets begannen auf Kuba Raketenbasen zu errichten. Das konnten sich die Vereinigten Staaten natürlich nicht bieten lassen. Nach sorgfältiger Beobachtung durch amerikanische Flieger gab Kennedy in einer Fernsehrede in der Nacht zum 23. Oktober 1962 seine Maßnahmen bekannt.
First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment and the shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back.
Erstens, um dieser offensiven Ausrüstung Halt zu gebieten, wird eine strikte Quarantäne zur Verhinderung der Einfuhr aller offensiven militärischen Kriegsmaterialien nach Kuba durchgeführt. Sämtliche Schiffe aller Art mit Kurs nach Kuba, von welcher Nation und von welchem Hafen sie auch immer stammen, werden, falls sie mit offensiven Waffen beladen sind, zurückgesandt werden. Falls nötig, so fügte der Präsident hinzu, wird die Quarantäne auch auf andere Ladungen und Transportmittel ausgedehnt werden. Der Präsident bemerkte aber ausdrücklich, dass die Vereinigten Staaten zurzeit die Einfuhr lebensnotwendiger Güter nach Kuba nicht verhindern werden, wie die Sowjets das 1948 bei der Berliner Blockade getan haben. Zweitens hat Präsident Kennedy die Fortsetzung und Verschärfung der Überwachung Kubas und der militärischen Aufrüstung Kubas angeordnet. Sollten die offensiven militärischen Vorbereitungen in Kuba fortgesetzt und damit die Bedrohung der westlichen Hemisphäre gesteigert werden, so wird sich eine weitere Aktion als gerechtfertigt erweisen. Drittens, die Vereinigten Staaten werden jeden Abschuss eines nuklearen Geschosses von Kuba gegen irgendeine Nation der westlichen Hemisphäre als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten ansehen, der einen entsprechenden Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion erforderlich macht. Viertens, der amerikanische Stützpunkt in Guantanamo ist aus Gründen militärischer Vorsicht verstärkt worden und die Angehörigen des amerikanischen Militärpersonals sind von dem Stützpunkt evakuiert worden. Fünftens, die Vereinigten Staaten haben um unverzüglichen Zusammentritt des Beratungsausschusses zur Organisation der amerikanischen Staaten ersucht und die Bedrohung der Sicherheit der Hemisphäre dort beraten zu lassen. Sechstens, die Vereinigten Staaten haben ferner um unverzüglichen Zusammentritt des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ersucht, um Maßnahmen gegen diese jüngste sowjetische Bedrohung des Weltkriegs zu ergreifen. Die Vereinigten Staaten werden eine Resolution anbringen, wonach sämtliche offensive Waffen in Kuba abmontiert und zurückgezogen werden, und zwar unter Aufsicht von UNO-Beobachtern.
Durch seine feste und kluge Haltung zwang Kennedy Sowjetrussland zum Nachgeben. Die Raketenbasen wurden geschleift. Gerade diese gefährliche Auseinandersetzung bot die Möglichkeit, echte Gespräche der Verständigung mit Chruschtschow aufzunehmen. Ein Ergebnis dieser Verhandlungen war die Unterzeichnung eines Verbotes der Kernwaffenversuche am 25. Juli 1963. Kennedy bezeichnete in einer Fernsehrede das unterzeichnete Abkommen als einen Sieg der Menschheit und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten aus dem Circulus Vitiosus der widerstreitenden Ideologien und Interessen entkommen würden, der das Wettrüsten genährt habe. Der amerikanische Präsident hob hervor, dass es sich um ein nur begrenztes Abkommen handle, dass Kernversuche unter der Erde nicht umfasse und dass eine Ausweichklausel enthalte, welche jeder Partei die Kündigung wegen Gefährdung der Interessen der nationalen Sicherheit ermögliche. Das Abkommen kündige nicht das goldene Zeitalter an, aber es sei ein bedeutsamer erster Schritt zum Frieden, zur Vernunft und weg vom Krieg. Ein zweites Ergebnis war das Abkommen der Vereinigten Staaten mit der Sowjetunion über eine direkte Telefonverbindung Washington-Moskau. Dadurch soll der unvermutete Ausbruch eines Krieges durch ein Missverständnis verhindert werden. Kennedy wusste auch, dass der Frieden nicht allein durch die Entscheidung der Staatsmänner gesichert werden könne. Er wusste, dass der Friede im Leben jedes Einzelmenschen verwirklicht werden musste, und so wurde er der Anreger und Schöpfer eines Friedenskorps. Im Jänner 1963 konnte er vor dem Kongress berichten:
Nichts aber trägt den Geist des amerikanischen Idealismus wirksamer in die fernsten Winkel der Erde als das Friedenskorps. Vor einem Jahr arbeiteten im Friedenskorps noch weniger als 900 Freiwillige. Heute in einem Jahr werden es über 9000 Männer und Frauen sein, im Alter zwischen 18 und 79, bereit, 2 Jahre ihres Lebens dafür zu geben, um Menschen in anderen Ländern zu helfen.
Immer wieder nahm Kennedy seine Reden zum Anlass, um für den Frieden zu sprechen. Bekannt ist seine Rede vor der Universität von Washington durch seine Schlussausführungen geworden.
The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and oppression.
Die Vereinigten Staaten werden, wie die Welt weiß, niemals einen Krieg beginnen. Wir wollen keinen Krieg und wir erwarten jetzt keinen Krieg. Diese Generation der Amerikaner hat bereits genug, mehr als genug, von Krieg und Hass und Unterdrückung. Gewiss, so schloss der Präsident, wir werden gerüstet sein, wenn andere Krieg wünschen. Aber wir werden unser Teil, um einen Frieden in der Welt zu sichern, tun, wo die Schwachen sicher und die Starken gerecht sind.
John Fitzgerald Kennedy war nur kurze Zeit vergönnt, sein Programm durchzuführen. Nicht einmal eine Amtsperiode von 4 Jahren blieb ihm, und doch war ihm ein Anfang geglückt. Seine Regierungszeit war der Beginn einer verheißungsvollen neuen Ära der Weltpolitik. Durch eine initiative, entschlussfreudige, tatkräftige Strategie des Friedens für ein Leben in Freiheit. In der Rede, die Kennedy in Dallas halten wollte, heißt es:
Denn dies ist eine Zeit für Tapfere und eine Zeit der Berufung. Weder Konformismus noch Selbstgefälligkeit genügen. Weder die Fanatiker noch die Zaghaften werden gebraucht. Lasst uns also nicht kleinlich sein, wenn unsere Sache so groß ist. Lasst uns nicht untereinander streiten, wenn die Zukunft unserer Nation auf dem Spiel steht. Lasst uns mit erneuertem Vertrauen zu unserer Sache zusammenstehen, vereint in unserem Vermächtnis der Vergangenheit und unseren Hoffnungen für die Zukunft, entschlossen, dass dieses Land, das wir lieben, die Menschheit zu neuen Horizonten des Friedens und des Überflusses führen soll.
Der österreichische Schulfunk brachte zur Ergänzung des Gegenwartskundeunterrichtes für Schüler ab der 8. Schulstufe die Gedenksendung »Die Regierungszeit John Fitzgerald Kennedys«. Das Manuskript verfasste Dr. Hermann Lein. Gesprochen haben Herbert Kersten und Herbert Lenobel. Überdies brachten wir Ausschnitte aus Reportagen aus Amerika. Die Leitung der Sendung hatte Professor Franz Gregora.